Ehrlich, ich kann furchtbar sein. Die Ärgsten sind ja die Leute, die sagen, ich bin dein Freund und weil ich dein Freund bin, sage ich dir die Wahrheit. Du bist ein Trottel, nicht? Oder so. Der Wilhelm Busch sagt, das ist ja großartig in einem Gedicht. Wo kämen wir hin, wenn wir uns alle die Wahrheit sagen täten? Ihr hießet uns, ihr hießet euch, Spitzbuben und Halunken. Da lobe ich mir die Höflichkeit, das zierliche Posieren. Du weißt Bescheid und ich weiß Bescheid und allen macht's Vergnügen.
So werden die barmherzige Lüge des Arztes, die Komplimente des Ehemanns und die Lobhudeleien der Untergeordneten als etwas Harmloses abgetan und moralisch sanktioniert. Wo jedoch die große, verwerfliche Lüge beginnt, darüber bekommen wir selten eine eindeutige Antwort.
Man sagt jetzt, da lügt jemand. Und das klingt dann gleich so, um Gottes Willen, so ein Mensch, der lügt. Aber wenn man sich fragt, warum lügt jemand, was sind die Motive, warum jemand lügt, dann wird das plötzlich etwas sehr Verstehbares und Verständliches. Also wenn man sich das Ganze von der sozialpsychologischen Seite anschaut, muss man sagen, fast niemand lügt aus Bösartigkeit und aus Niedertracht. Meistens stehen gewisse Ängste, Befürchtungen dahinter.
Meint die Sozialpsychologin Helga Elisabeth Schachinger, Autorin des Buches Das Selbst, die Selbsterkenntnis und das Gefühl für den eigenen Wert. Dass nur wenige Menschen wirklich aus Niedertracht und Boshaftigkeit lügen, sondern vielmehr aus Angst, aus Scham, aufgrund von Schuldgefühlen, das ist die eine Seite. Daneben sei immer mitzudenken, so Helga Elisabeth Schachinger, dass sich viele Lügen dadurch relativieren, dass unsere Realität im Grunde unendlich vieldeutig sei.
Und man kann je nach Perspektive Dinge ganz, ganz unterschiedlich wahrnehmen und auffassen. Und in diesem Sinne ist ja die Wahrheit nichts Eindeutiges und genau in dem gleichen Sinne kann auch die Lüge nichts Eindeutiges sein. Jetzt wird es ein bisschen dialektisch. In jeder Lüge steckt auch ein bisschen Wahrheit, wie in jeder Wahrheit auch ein bisschen Lüge steckt.
In vielen Bereichen der Wahrnehmung gäbe es so viele Wahrheiten und Wirklichkeiten wie Betrachter, sagt der Psychologe Michael Benesch.
Zwei Personen schauen das Gleiche an oder 10 Personen reden über das gleiche Thema und dann gibt es vielleicht sowas wie einen demokratischen Zugang zur Wirklichkeit, weil die meisten etwas so und nicht anders sehen, aber andere haben einen ganz anderen Zugang, vielleicht auch bedingt durch die eigene Biografie, sehen das ganz anders und dann spießt sich's in der Mitte und wer will jetzt sagen, das ist jetzt die Wahrheit, das ist die Wirklichkeit. Das wird ja auch wunderbar deutlich an den viel studierten mehrdeutigen Bildern, die kippen können. Also Umspringbilder. Man kann zum Beispiel eine junge und eine alte Frau sehen. Wenn man dieses Umspringbild betrachtet, junge Frau, alte Frau, es hängt auch sehr vom Kontext ab, ob man jetzt eher die junge oder die alte sieht. Also wenn vorher Geschichten erzählt werden, wo Begriffe wie jung und Dame vorkommen, dann sehen wirklich prozentmäßig mehr Personen die junge. Und umgekehrt auch, wenn eher so ein Kontext des Älteren vorher geschaffen wird. Und diese Phänomene, die finden im täglichen Leben ja auch statt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Weil wir ja alle unsere mentalen Modelle haben, derer wir uns in der Regel nicht bewusst sind, die auch biografisch gewachsen sind, die sehr vom Kontext abhängen. Und da halten wir etwas für wahr und sind felsenfest davon überzeugt. Andere sehen es aber ganz anders und die große Herausforderung ist, die anderen Sichtweisen als gleichwertig stehen zu lassen.
Es ist die Postmoderne, die es uns so schwer mache, Wahrheit zu definieren, meint der Psychiater Michael Musalek. Es wäre einfacher, wenn wir dem Positivismus oder der Moderne verhaftet geblieben wären.
Wo wir ja gemeint haben, dass es eine Wahrheit gibt und dass wir diese Wahrheit nur der Natur entreißen müssen, um sie dann auch selbst besitzen zu können. Nun, in einer postmodernen Welt ist das natürlich nicht mehr möglich. Wir wissen, dass Wahrheiten letztlich Konstrukte sind, dass es eine letzte Wahrheit nicht gibt, dass es sich dabei um Narrationen des Menschen handelt, um Bilder des Menschen handelt, die sich versucht, vom ihm Gegebenen zu machen. Und insofern es keine letzte Wahrheit gibt, kann es natürlich auch keine letzte Lüge geben. Andererseits wissen wir alle sehr genau, wann wir lügen und wann wir nicht lügen. Wir spüren das sehr genau. Wir können also offensichtlich als Menschen nicht nur lügen, sondern wir können auch trennen zwischen dem Wahren und der Lüge, auch wenn manchmal diese Trennlinie nicht ganz scharf ist.
Wahrheit als Konstrukt, das ist die Sichtweise der Konstruktivisten, die davon ausgehen, dass es nur subjektive Wahrheiten gibt, dass jede Auffassung oder Position aus der Perspektive des Individuums konstruiert wird, dass dieses Konstrukt Wahrheit auf der Basis von Wissen und Denken entsteht. Kann es im Konstruktivismus dann eine Lüge geben? Dazu sagt Eva Dreher, die Dekanin der Wiener Fakultät für Psychologie.
Das Verhältnis zwischen Konstruktion als Form des Erkennens und Konstruktion als Lüge würde man so vielleicht abgrenzen können, dass zur Identifikation von Lüge ein bestimmter Bewertungsmaßstab, eine bestimmte Norm vorhanden sein muss. So eine Norm kann die Orientierung an einem Wert sein, kann die Orientierung an einem Gesetz sein, kann die Orientierung an dem, was landläufig Moral ist, die gute Sitte sein. Und insofern würde ich sagen, dass jemand, der konstruktivistisch orientiert ist, natürlich auch ein Empfinden hat dafür, was quasi richtig oder falsch, was der Norm entspricht oder weniger entspricht.
Konstruktivismus bedeutet so gesehen nicht Beliebigkeit, sagt Eva Dreher.
Der Konstruktivismus ist eigentlich eine ziemlich strenge Orientierung, die lediglich davon ausgeht, dass das Individuum eigentlich die Wirklichkeit herstellt und letztendlich sich in der Herstellung dieser Wirklichkeit auf keine übergeordnete Instanz, der Obrigkeit oder was immer, bezieht, sondern eigenverantwortlich ist für das, was ich denke, für das, was ich sage.
Es gibt auch die Kontextlüge, so Eva Dreher. Da stimme an den Fakten alles, aber trotzdem wird der andere getäuscht, weil ich weiß, dass der andere den einen oder den anderen Punkt nicht in der Weise, wie ich selbst verstehen kann. Der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan dreht das Rad des Diskurses um Wahrheit und Lüge noch um eine Schraube weiter und meinte, so der Wiener Psychoanalytiker August Roos, dass man immer nur die halbe Wahrheit sagen könne.
Dass es die ganze Wahrheit ohnehin nicht gibt, weil ich immer in mir selbst eine Spaltung erlebe, weil das menschliche Subjekt grundsätzlich gespalten ist in eigentlich zwei Subjekte. In ein Subjekt der Aussage und in ein Subjekt der Äußerung. Dass der Punkt, wo ich sage, ich lüge, nicht der gleiche Punkt ist, wie der Punkt, von dem aus ich dieses sage oder ausspreche. Und in der Diskrepanz zwischen beiden, ich lüge als Aussage und ich lüge als Äußerung, liegt auch die ganze Diskrepanz zwischen der Lüge und der Täuschung. Wenn ich sage, ich lüge, dann gibt es eine unendliche Diskussion auf philosophischer Ebene, ob das eine Sackgasse ist, aus der ich nicht mehr herauskomme. Denn einerseits sage ich, wenn ich sage, ich lüge, die Wahrheit, aber gleichzeitig sage ich, alles, was ich sage, stimmt nicht, weil ich lüge. Das ist aber nicht der springende Punkt für Lacan. Der springende Punkt für ihn ist, dass ich auf der Ebene der Äußerung, wo ich das sagen kann, dem anderen damit die Wahrheit kundgebe, ich täusche dich. Und das ist die eigentliche Wahrheit des Satzes, ich lüge. Ich möchte dich täuschen. Ein Grund des Menschen auch zu seiner eigenen Abwehr, aber auch zu seiner eigenen Sicherheit, um zu prüfen, wie weit er sich auf den anderen verlassen kann und wie weit er den anderen täuschen kann. Also eine ständige Prüfung, auch in der Psychoanalyse relevant.
Das Misstrauen vom anderen, durch eine Lüge getäuscht zu werden, kann eigenartige Blüten treiben.
Das sich in der kleinen jüdischen Geschichte ausdrückt von zwei Reisenden, die im Zug sitzen und wo der eine den anderen fragt, wohin fährst du? Sagt der andere, ich fahre nach Krakau. Dann denkt der andere, aha, er sagt, er fährt nach Krakau, dass ich denke, er fährt nach Lemberg. Nun weiß ich aber zufällig, dass er wirklich nach Krakau fährt. Warum lügt also der Kerl?
Wie also erkennen, ob jemand lügt, ob man gerade belogen wird? Die physiologischen Symptome wie Anstieg der Pulsfrequenz oder des Blutdrucks, Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit der Haut und ein damit einhergehendes Schwitzen. Diese physiologischen Symptome, die auf Nervosität und Erregung hindeuten und auf denen die Untersuchungen mittels Lügendetektor basieren, haben sich längst nicht als verlässliche Parameter dafür erwiesen, ob jemand tatsächlich lügt oder nicht. Könnte die Messung der Hirnaktivität eine Antwort auf die Frage bringen, ob jemand lügt oder nicht? Vielleicht. Peter Waller von der Wiener Fakultät für Psychologie hat ein interessantes Experiment gemacht. Er hat Testpersonen in einer ersten Phase auf einem Bildschirm eine Reihe von Wörtern gezeigt. In der zweiten Phase hat er zusätzlich zu den bereits präsentierten Wörtern neue eingefügt. Interessant war die Hirnaktivität bei jenen Wörtern zu vergleichen, von denen die Testpersonen behaupteten, sie seien in der zweiten Darbietungsphase neu hinzugekommen. Da gab es zum einen Wörter, die tatsächlich neu hinzugekommen waren und richtigerweise als neu eingestuft wurden. Und zum anderen gab es in dieser Testphase Wörter, die als neu eingestuft wurden, obwohl sie auch in der ersten Phase präsentiert worden waren.
Das bedeutet jetzt, in beiden Fällen haben Sie gesagt, nein, ich habe dieses Wort nicht schon einmal gesehen. Im einen Fall stimmt's, im anderen Fall stimmt's nicht. Und wenn wir uns die dazugehörenden Hirnaktivitäten anschauen, dann stellen wir fest, es gibt Unterschiede. Das heißt, Wörter, die schon einmal da waren, auch wenn Sie sie nicht wiedererkannt haben, unterscheiden sich neurophysiologisch in Ihren Hirnaktivitäten von neuen Wörtern, die Sie auch richtig als neu erkannt haben.
Hier handelt es sich nicht um Lüge im klassischen Sinne. Aber könnte uns dieses Experiment in etwas veränderter Form nicht der Antwort auf die Frage, was tut sich im Gehirn, wenn jemand lügt, näher bringen? Man könnte die Testpersonen im gleichen Experiment doch ganz bewusst lügen lassen, sie auffordern zu lügen und dabei die Hirnaktivität messen.
Das wäre ein gelungenes neues Experiment, das werde ich mal gleich aufschreiben, wo die Leute dazu zwingt, dass sie absichtlich im Rahmen eines solchen Experiments eine falsche Antwort geben, um dann nachzuschauen, wie schaut es neurophysiologisch aus, wie sind die Hirnaktivitäten. Das wäre ein sehr interessanter neurophysiologischer Vergleich, der noch aussteht.
Könnte es nicht nur so sein, dass sich beim Lügen ganz spezifische Hirnaktivitäten zeigen, sondern dass andererseits Menschen aufgrund ganz spezifischer Hirnaktivitäten gar nicht anders können, als zu lügen? Peter Waller?
Es gibt einen netten Satz, es ist nicht so, dass wir etwas tun wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Das heißt, man könnte das auch da jetzt ein bisschen in Verbindung bringen und sagen, an und für sich gibt es zuerst irgendwelche Situationen, die mich zum Lügen bringen, motivieren. Irgendwelche initiierenden Hirnaktivitäten in irgendeinem sozialen Setting sozusagen, die erst einmal vorherrschen müssen, um mich zum Lügen zu bringen. Und erst dann lüge ich sozusagen. Also dieses Henne-Ei-Problem, das ist vielleicht auch in diesem Zusammenhang ein sehr spannendes.
Es war mit Sicherheit kein Henne-Ei-Problem, als die drei Weisen aus dem Morgenland den Herodes belogen und sagten, sie hätten das Kind Jesus nicht gefunden. Damit wären wir beim Buch der Wahrheit, der Bibel, angelangt. Und dieses Buch der Wahrheit ist, so der Theologe Anton Kalkbrenner vom katholischen Bildungswerk, voll von Lügen.
Es wird auch in der Bibel ständig gelogen, weil wenn es darum geht, jemanden zu schützen, ein höheres Gut zu erreichen, also ein Menschenleben zu schützen, dann ist es sogar notwendig zu lügen. Also wenn die den Herodes belogen haben, der sie ja auch wieder belogen hat. Aus biblischer, alttestamentlicher Tradition kennen wir natürlich laufende Lügen. Der Vater Laban hat zum Beispiel zwei Töchter gehabt, die Lea und die Rachel. Der Jakob wollte die Rachel haben, die Schöne heißt es. Was hat der Laban gemacht? Er hat ihm die Lea gegeben. Versprochen hat er ihm die Rachel, gegeben hat er ihm die Lea. Da muss er noch weiter arbeiten. Aber die Frage ist dann immer dabei, geht es um ein höheres Gut, um die Rettung eines Lebens? Dann ist es selbstverständlich, dass dann gelogen wird. Da können sich die Balken bieten. Auch in der Bibel laufend.
Auch in der Josefs-Legende sind Lügen ein tragendes, auf die Rettung des Stammes abzielendes Element. Hätten die Brüder den Vater nicht über den Verbleib Josefs belogen, nachdem sie ihn in die Zisterne geworfen hatten? Hätte Josef seinerseits später dann die Brüder nicht über seine wahre Identität belogen etc., wäre der Stamm möglicherweise nicht gerettet worden. Wo aber muss sich das Lügen aufhören? Anton Kalkbrenner?
Es hört sich dort auf, wo es um den Bereich des anderen so geht, dass der Schaden nimmt. Zum Beispiel nach dem Zehnwort vom Sinai heißt es, du sollst kein Falschzeugnis ablegen oder kein Lügenzeugnis. Also wenn es dem anderen an den Kragen geht, dann ist es eine Sache, wo das Lügen aufhören muss.
Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen und nicht du sollst nicht lügen, heißt es auch in den 10 Geboten, die Moses von Gott gegeben wurden. Und dieses Gebot ist im Kontext der damaligen Gerichtsbarkeit zu sehen.
Es geht dort um Leben und Tod und nicht einfach um kleine Dinge. Also es geht wirklich um Falschzeugnis und Lügenzeugnis, sodass der andere so zu Schaden kommt, dass es tödlich ausgehen kann.
In der Bibel, einem Buch, das weder die Lüge als menschliche Schwäche noch als Verhaltensstrategie zum Erreichen höherer Ziele ausspart, wird allerdings auch eine bis in die jüngere Vergangenheit wirkende, äußerst folgenreiche Lüge überliefert. Die Lüge, dass die Juden und nicht die Römer schuld am Tod von Jesus Christus gewesen wären. Der katholische Theologe Anton Kalkbrenner und der evangelische Theologe Ulrich Körtner.
Es geht bereits um die Mission in Rom. Also wenn ich im Römischen Reich missioniere, dann werde ich den römischen Statthalter Pontius Pilatus nicht so belasten, sondern ich werde sagen, eigentlich waren es die Juden selber, die jüdische Obrigkeit. Da muss man dann auch wieder aufpassen, so die hohen Priester und vielleicht der Hohe Rat, mit Ausnahme des Josef von Arimathea. Aber man muss dann auch klarstellen, Juden konnten keine Todesstrafe verhängen. Sie konnten die Steinigung anordnen oder Hiebe, aber sie konnten den berühmten Satz nicht sagen, ans Kreuz mit ihm. In Gruzem ist nur dem römischen Statthalter zugestanden.
Wir haben auf der einen Seite sicher allen Grund, auch Sachkritik an biblischen Texten zu üben, wo wir eben im Rückblick sagen, das sind Pauschalisierungen, die eben auch eine verhängnisvolle Geschichte gehabt haben. Auf der anderen Seite darf man nicht eben Lektüren, die im Nachhinein gesagt haben, hier würde eine Kollektivschuld der Juden am Tode Jesu behauptet, das darf man nicht diesen Texten selber anlasten, weil die das so eben nicht sagen.
Wie dem auch sei. Die Folgen waren verheerend.
Dass man die Bibeltexte in einer wörtlichen Art gelesen hat, ohne den historischen Kontext und das Historische drumherum gelesen hat und den Juden, in Anführungszeichen, wer sind die Juden, alle Juden oder jüdische Obrigkeiten, die Schuld in die Schuhe geschoben hat und durch die Geschichte hindurch, also am Karfreitag zum Beispiel Gebete gegen die Juden gesprochen hat, dass man am Karfreitag in Spanien, war es üblich im Mittelalter, Juden geohrfeigt hat, weil sie unseren Herrn Jesus umgebracht haben. Also hier müsste man, und hier hat man auch in den letzten Jahrzehnten Klarheit geschaffen, wer hier schuld ist und wer nicht schuld ist.
Im Islam werde Lüge, so Zeynep Elibol, die Direktorin der Islamischen Fachschule für soziale Bildung, als ein Laster angesehen.
Ein Laster in der Entwicklung des Menschen, in der positiven Entwicklung des Menschen, ein Laster für das Herz sozusagen, also für den spirituellen Bereich.
Lügen ist im Islam ein Zeichen dafür, dass man den anderen nicht ernst nimmt.
Es geht hier auch wirklich um die Würde des Menschen. Und zu dieser Würde des Menschen gehört auch dazu, dass er das Recht hat, dass man mit ihm die Wahrheit spricht.
Es gibt zwei Bereiche, in denen das Lügen ausnahmsweise erlaubt ist.
Und zwar zum Schlichten von Streitigkeiten prinzipiell. Also wenn man friedliche Lösung finden möchte und das Ganze droht zu eskalieren, dann darf man eben, um diese Eskalation zu verhindern, quasi notlügen. Beziehungsweise aber auch unter Ehepartnern, wenn sozusagen es droht, dass jetzt zwischen den beiden, zwischen Mann und Frau, das Ganze eskaliert, dass man eventuell, um sie wieder zusammenzubringen, damit sie zumindest wieder Bereitschaft zeigen, miteinander zu reden, da darf man auch sozusagen quasi lügen.
Hingegen sind Notlügen nur bedingt erlaubt, wenn es darum geht, durch Lüge einen Menschen zu schonen oder auch dessen Leben oder das eigene zu retten.
Also man soll immer die Wahrheit sagen. Da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte von Imam Ghazali. Das war ein Gelehrter, der im 11. Jahrhundert gelebt hat. Und er wollte nach Bagdad reisen, um sich dort auszubilden. Hat seine Mutter um Erlaubnis gefragt und die Mutter hat ihm gesagt, nur mit der Voraussetzung, wenn er auf keinen Fall also lügt. Das heißt, er muss immer die Wahrheit sprechen. Mit einer Karawane hat er sich auf den Weg gemacht und sie wurden überfallen. Und während dieses Überfalls hat der Räuber eben jeden gefragt, was er mit sich hat und auch den Ghazali. Hat er gefragt, ob er was hat und er hat gesagt, dass er eben einige Goldstücke mit hat. Sie haben ihn zuerst gar nicht beachtet, dann ist ein anderer gekommen, hat ihn auch gefragt und er hat wieder die Wahrheit gesagt, dass sie eben eingenäht sind in seine Weste. Daraufhin hat er ihn dann gefragt, ja, eigentlich hätte er wahrscheinlich ihn gar nicht untersucht, wenn er nicht die Wahrheit gesagt hätte, warum er dann eigentlich die Wahrheit gesagt hat. Und daraufhin hat er gesagt, dass er seiner Mutter versprochen hat, dass er nie lügen wird. Das hat den Räuber zum Überlegen gebracht und er hat aufgrund dessen, dass eben dieser junge Mensch nicht gelogen hat in so einer Situation, hat er sich besonnen, seine Tätigkeit als Räuber unterlassen und ist auf den richtigen Weg gekommen.
Dein Wort soll aber sein ja, ja, nein, nein. Denn was die menschliche Natur auch Böses kennt, Verkehrtes, Schlimmes, Abscheuwürdiges, das Schlimmste ist das falsche Wort, die Lüge. Wer nur der Mensch erst war, er wäre auch gut. Allein die Lügen im verschiedenen Kleid, als Eitelkeit, als Stolz, als falsche Scham und wiederum als Großmut und als Stärke, als innere Neigung und als hoher Sinn, als guter Zweck bei etwa schlimmen Mitteln, die hüllen unserer Schlechtheit Antlitz ein und stellen sich geschäftig vor, wenn sich der Mensch beschaut, in des Gewissens Spiegel. Nun erst die wissentliche Lüge. Wer hielt sie für möglich, wer sie wirklich nicht? Was, Mensch, zerstörst du deines Schöpfers Welt? Was sagst du, es sei nicht, da es doch ist? Und wiederum, es sei, da es doch nie gewesen. Zuletzt noch Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und all die schönen Bande unseres Lebens, woran sind sie geknüpft als an das wahre Wort? Drum lasst uns wahr sein, vielgeliebte Brüder, und euer Wort sei Ja und Nein auf immer.
Lässt Franz Grillparzer den Bischof als strengen Vertreter des christlichen Wahrheitsgebots im Lustspiel wie dem, der lügt, sagen. Dass allerdings das Aussprechen der Wahrheit ein Höchstmaß an Täuschung hervorbringen kann, das bildet den komischen Kern des Lustspiels. In der katholischen Moraltheologie wird ein derartiges »Weh dem, der lügt« längst nicht so rigoros eingefordert wie bei Grillparzer. Der katholische Moraltheologe Gerhard Marschütz:
Es gibt Lüge und auch Wahrheit, niemals jenseits unseres personalen Zugangs, aber auch niemals jenseits von konkreten Situationen, in denen dann zu entscheiden ist, in welcher Intensität, in welcher Form etwa Wahrheit nahegebracht werden kann und muss, sodass sie auch hilfreich ist. Ich denke, das muss dem jeweiligen Subjekt in seinem Tun und Handeln und Sprechen letztlich überlassen bleiben, dass man zwar grundsätzlich unter diesem Anspruch steht, aber dann situationsadäquat auch immer noch mal zu überlegen hat, was bedeutet das hier und jetzt.
So habe auch schon der Kirchenvater und Philosoph Augustinus im 4. Jahrhundert darauf verwiesen, meint der Philosoph Peter Kampitz, dass es bei der Lüge in erster Linie auf die innere Gesinnung ankäme.
Und er gibt ein sehr verwickeltes Beispiel. Angenommen, jemand weiß, dass er als Lügner gilt und will aber jemanden vor bösen Räubern warnen. Und weil er davon ausgeht, dass sie seiner Aussage ohne dies keinen Glauben schenken werden, sagt er bewusst die Unwahrheit. Er sagt zum Beispiel, der Weg nach Süden ist ungefährlich, obwohl er weiß, dass dort die Räuber lauern. Und er hofft, dass der Reisende, dem er das mitteilt, ihm nicht glaubt und sowieso den Nordweg oder einen anderen wählt. Und in diesem Fall, meint Augustinus, hätte jemand die Unwahrheit gesagt, ohne täuschen zu wollen.